Es gibt nur die Flucht nach vorne. Seitdem ich denken kann, höre ich, dass wir unseren Wohlstand nur halten können, indem wir wachsen. Welche Blüten dieser Vergrößerungsdrang so treibt, das erleben wir gerade an den Finanzmärkten und bei der Staatenfinanzierung. Wachstum kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Zu dieser Erkenntnis ist der Unternehmer Harald Rossold schon vor vielen Jahren gekommen. Er betreibt ein IT-Beratungsunternehmen in Bremen und seit 1995 beschäftigt er 5 Mitarbeiter. Und er denkt gar nicht daran, mehr Leute einzustellen. So wie es ist, ist es richtig, sagt er. Ich habe vor der Sendung mit Harald Rossold gesprochen und ihn gefragt, ob diese Entscheidung, die Firma klein zu halten, wirtschaftliche oder persönliche Gründe hat.
Beides. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, es spricht ja nichts dagegen, ein großes Unternehmen zu haben, ein großes Unternehmen zu entwickeln. Nur, es hilft nicht die klassische Methode, ich nehme einfach einen Mitarbeiter dazu, wenn ich ein bisschen mehr Arbeit habe. In Wirklichkeit muss ich ganze Organisationsstrukturen halt signifikant verändern. Meine These ist, wäre ich größer geworden, müsste ich um Faktor 2, 2,5, vielleicht sogar 3 einfach wachsen. Nur dann macht es Sinn, hat aber zur Konsequenz für mich persönlich, dass ich dann nicht mehr Geschäftsführung und Vertrieb machen kann. Diese beiden Aufgaben liegen mir einfach und das möchte ich einfach machen. Ich möchte diesen Kundenkontakt haben. Das ist für mich sozusagen aus unternehmerischer Sicht ganz entscheidend und aus privater Sicht, ich glaube, da alles endlich ist, muss man sich schon mal darüber Gedanken machen, ob ich für mich persönlich auch einen Mehrwert habe, indem ich sozusagen einem reinen Wachstumsgedanken hinterher laufe, nach dem Motto, fühle ich mich persönlich besser, habe ich mehr Lebensqualität dadurch, indem ich ein noch größeres Unternehmen führe.
Aber ich vermute ja, Sie haben auch eine ganze Menge Gegenwind bekommen mit dieser Position. Waren Sie sich Ihrer Sache immer so sicher?
Ich war mir meiner Sache sicher, klar. Natürlich hat man zwischendurch Zweifel und denkt nochmal drüber nach und macht auch mal eine Feinjustierung seines Gedankenmodells. Das ist heute übrigens immer noch. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dieses Modell. Nee, was sicherlich passiert ist am Anfang, ist nach dem Motto, da hat jemand eine Verweigerungsstrategie. Der verweigert sich dem Erfolg, der Wirtschaft, der Arbeit oder irgendwelche anderen Begriffe, die man noch finden kann. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich denke, ich halte das eher für schlau, sozusagen, dass man sich von einem klassischen Modell, ich muss unbedingt wachsen, ich muss es schaffen, nächstes Jahr 4-5% mehr Wachstum hinzulegen, um Erfolg zu haben. Also mein Ziel war immer, mich dort zu entkoppeln und andere Erfolgsfaktoren, eben nicht Wirtschaftswachstum, sondern ganz andere Indikatoren festzulegen.
Was sind denn diese Erfolgsfaktoren? Denn das Nichtwachsen könnte ja auch auf Dauer Stillstand bedeuten und dann könnte man sich ja auch fragen, ob es nach einer Weile, wenn man immer in der gleichen Struktur bleibt, auch nicht langweilig würde. Und da wären wir ja fast auch wieder bei den persönlichen Gründen, warum man deine Arbeit auf eine gewisse Art gestaltet.
Ganz einfach. Da ich davon überzeugt bin, dass man alles, was wir als Menschen anstreben und machen, jeden Tag besser machen kann, kann es unter diesem Gesichtspunkt nicht langweilig werden. Heißt, Fortbildung der Mitarbeiter, letztlich auch Fortbildung der Kunden, Vertiefung der Kundenkontakte, ein System zu entwickeln, wo einfach die Fehleranfälligkeit geringer wird, wo man Maßstäbe einbaut, die nicht zu mehr Arbeit führen, sondern zu einer höheren Qualität der Arbeit. Also das Streben, denke ich, ist eher, was wir seit Jahrtausenden haben. Sozusagen das, was wir tun, besser zu tun. Das heißt, ich denke, vor diversen Jahrzehnten war der Qualitätsanspruch höher, der sich dann sozusagen erweitert hat zu dem Anspruch, ich möchte jetzt immer mehr produzieren, möchte mehr Maschinen bauen, um einfach eine höhere Produktionsrate zu haben, sodass wir heute wieder an einem Punkt ankommen, und da sehen wir ja sehr ganz deutlich an den Produkten in der Welt, welche Produkte sich wirklich verkaufen, welche Dienstleistungen. Es sind letztlich die höchst hochpreisigen und es sind die qualitativ hochwertigen, die sich gut verkaufen.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch einen Anreiz für einen Unternehmer zu sagen, ich möchte möglichst vielen Menschen eine Arbeit geben. Das ist ja auch eine wesentliche Motivation für viele Unternehmer.
Klar. Da kann man natürlich sagen, okay, mit meiner Strategie wehre ich mich dagegen. Aber ich sage auch sehr deutlich, es gibt natürlich auch Situationsbeschreibungen, wo ich ein großes Unternehmen haben muss. Also nehmen wir Stahl produzieren. Da brauchen Sie eine Mindestmenge, die Sie einfach produzieren, sonst können Sie es nicht produzieren. Die Kleinteiligkeit sozusagen ist ja schon immer ein Rückgrat gewesen der deutschen Wirtschaft. Also in Deutschland finden wir kleine mittelständische Unternehmen ja überproportional stark vertreten. Das haben wir sozusagen in anderen Ländern ganz anders. Und die Krisenanfälligkeit dieser Diversifizierung ist ja äußerst gering, was wir jetzt mehrfach erlebt haben. Also muss es da auch ein Indiz für sein, dass Kleinteiligkeit was Positives sein muss.
Sie sprechen ja viel mit Unternehmerkollegen, geben Ihre Erfahrungen auch weiter. Was spüren Sie bei den Unternehmen? Gibt es eine allgemeine Bereitschaft, Wege wie den Ihren einzuschlagen?
Anders würde ich das sehen. Nachdem ich das erste Mal artikuliert habe, kam das nicht so gut an. Nach der ersten Krise, die irgendjemand irgendwie erlebt, erinnerte sich an diese Gespräche und fragte mich nochmal, wie geht das überhaupt? Was bedeutet das? Es sind ja sozusagen nicht die Positiven. Das heißt, wenn wir alle sozusagen, alle Medien berichten, es ist klasse, alle Zahlen gehen irgendwie nach oben und alles wächst und alles ist ganz toll und Arbeitslosigkeit wird irgendwie so hin und her gerechnet, dass sie geringer wird, dann fragt darüber keiner, interessiert das auch keinen. Es interessiert immer den Menschen, wenn gerade irgendwo Krisen, eine persönliche Krise existent ist oder halt eine gesellschaftliche Krise oder eine wirtschaftliche Krise. Die haben wir die letzten Jahre jetzt öfter gehabt. Das heißt, das Thema kriegt auch eine ganz andere Akzeptanz und auch ein Unternehmer, der immer erfolgsverwöhnt ist, der wachstumsverwöhnt ist, stellt sich irgendwann die Frage, ist vielleicht auch an dieser Theorie was dran? Ist das vielleicht ein Weg? Muss ich das sozusagen in mein Kalkül, in meine Überlegungen halt mit einbauen? Also die Welt ist ja nicht schwarz oder weiß. Das ist ja nicht so, die einen machen das so und ich mache das so, sondern die Wahrheit liegt ja irgendwo vielleicht dazwischen. Vielleicht muss ich nur gesellschaftlich lernen, unternehmerisch lernen, sozusagen ein paar Indikatoren, klassische Indikatoren, nicht zu hoch zu bewerten und andere wesentliche Indikatoren, die ich für persönlich wichtig halte, mit einzubauen.
Aber die Gefahr, dass bei einem Moment des Erfolges die ganze Maschinerie, das ganze System wieder heiß läuft, ist im Grunde immer da.
Klar, das wird auch weiterhin da sein. Also, Gier frisst Hirn. Das passiert dann immer. Das heißt, wenn plötzlich die Aktienmärkte wieder explodieren, wenn sozusagen plötzlich Zahlen genannt werden, wie mein Wirtschaftswachstum von 6, 8 oder 10% und das über 2 Jahre, die Steuereinnahmen sprudeln nur so, dann frisst natürlich irgendwann wieder, das Hirn wird abgeschaltet und die Gier steigt.
Tja, und in der Krise sucht man dann nach Alternativen. Alternativen, wie Harald Rossol sie lebt. Er betreibt ein IT-Beratungsunternehmen in Bremen mit 5 Mitarbeitern und sagt, dass er mit dieser Größe genau richtig fährt.